Vielen Dank. Sehr schön. So, wir sind mitten in unserer Reihe drin mit den Alleins, den Soli, wie es auf Lateinisch heißt. Aber trotzdem, dass einige, auch der Klaus, gerade schon für mich gebetet haben, will ich trotzdem nochmal ganz kurz beten. Ich danke euch für euer Verständnis. Ja, wir alle wollen vor dich treten und wollen uns vor dir demütigen und wollen sagen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass du deinen Mund öffnest und dass du redest zu uns. Herr, wenn wir durch dieses Leben hindurchgehen, wir fühlen uns manchmal sehr sicher und sehr fest und unerschütterlich, aber dann kommen Zeiten, Herr, wo wir merken, was für armselige Geschöpfe wir sind und wie wir zu 100% in deiner Hand liegen und auf dich angewiesen sind. Herr, ich will dich darum bitten, dass diejenigen, die sich sicher fühlen, dass sie ein neues Bewusstsein dafür bekommen, wie sehr sie davon abhängig sind, dass du in ihr Leben hineinsprichst und sie trägst, dass du Gnade über Gnade schenkst, dass du weiterführst, den nächsten Schritt und bis ans Ziel bringst. Und für die, die sich bewusst sind, Herr, für die will ich dich bitten, dass du sie stärkst und dass du sie aufbaust und dass du ihnen Mut und Hoffnung gibst in diesem Kampf, in dem wir stehen und in dem wir auf uns selbst gestellt nur versagen können. Ich will dich bitten, dass du dieses Thema das, was wir jetzt anschauen möchten, dass du es erhältst und dass du die Bedeutung klar machst und dass wir zum Unterscheiden lernen, was gut und was gesund ist und was erforderlich ist und was aber ungesund ist und was uns auf falsche Wege bringt. Herr, so will ich dich bitten, mach es klar, öffne du es, gib du die Konzentration, alles, was wir brauchen, Herr. Verherrliche du dich. Amen. Amen. Wenn es jemand braucht, kurz die Fenster aufzumachen, fühl dich frei. Nicht zu lang, sonst wird er dem Sitzer, fängt er mit den Zähnen an zu klappern. Wenn es euch zu lang ist, dann wechselt ihr einfach kurz den Platz. Ja. Nein, dürft ihr gerne mit euren Nebensitzern klären, ob ihr das braucht oder nicht. Wir haben drei von fünf Soli angeschaut. Vielleicht kannst du gleich das Bild, ja, sehr schön, einblenden. Thomas, vielleicht lässt du ganz kurz runter, dass man, oder sieht man es? Ich weiß nicht.
Sieht man?
Okay. Also auf jeden Fall dieses, ihr kennt es ja auch schon, gell? Viele von euch kennen es auch schon, dieses Gebäude, das wir hier haben. Die Grundlage, das ist allein die Schrift, darauf steht alles. Wenn wir die Schrift wegnehmen und uns unsere eigene Vorstellung oder was auch immer zur Grundlage unseres Glaubens machen, das wird nicht halten. Das ist wie ein großes Haus, das du auf Streichhölzern aufbauen willst. Das funktioniert nicht. Und dann haben wir drei mächtige Säulen, die dafür sorgen, dass dieses Haus ein Haus ist und dass es nicht zusammenstürzt. Das ist das Erste, was wir betrachtet haben, ist sola fide. Das ist allein der Glaube und die klare Feststellung, dass wir kein einziges Werk uns vor Gott besser machen kann, dass nichts dazu beitragen kann, dass Gott uns gnädiger gestimmt ist. Allein der Glaube ist das, was uns rettet und was uns von dem Zustand eines Sünders und eines Feindes Gottes letztendlich zu einem Kind Gottes, zu einem Angenommenen macht, ja. Das ist auf der anderen Seite, wenn wir es nicht aus menschlicher Perspektive betrachten, das sola fide, das ist mehr so aus menschlicher Perspektive, das ist allein der Glaube. Die zweite Säule, die wir hier links stehen sehen, das ist allein die Gnade, das ist, wenn wir es von oben anschauen, von Gott her, ja, dann sehen wir, es ist allein die Gnade, aus der wir gerettet werden. Es ist nicht, dass wir uns hinsetzen und sagen, oh, jetzt überlegen wir mal, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Probieren wir mal was anderes aus. Ja? Ich bin für Abwechslung, kann man mal, ist nicht lang genug in die falsche Richtung gelaufen, jetzt probiere ich mal in die richtige zu laufen. Schön wär's. Aber es ist letztendlich allein Gnade, dass Gott uns Augen schenkt, unseren Zustand zu erkennen, dass er Buße schenkt. Ich habe es jetzt erst... Wo habe ich es gelesen? Apostelgeschichte 5, dass Gott Buße schenkt und den Glauben schenkt, ja. Das ist allein Gnade. Das ist nicht etwas, wo wir vernünftig geworden sind. Ja doch, wir sind vernünftig geworden, aber durch Gottes Gnade wieder. Es ist alles Gnade. Und das, was wir heute betrachten wollen, das ist diese mittlere Säule. Allein Christus. Frage, warum ist das wichtig oder in welcher Hinsicht spielt das eine Rolle? Was heißt es überhaupt? Allein Christus. Gibt es sonst nichts als nur Christus? Ich meine, ich bin nicht Christus, mich gibt es ja auch. Also was heißt allein Christus? In Bezug auf was allein Christus? Zunächst, bei all diesen Säulen geht es vorrangig natürlich um die Frage, wie kann ich gerettet werden vor Gott? Okay? Damit befassen wir uns vor allen Dingen. Wie kann ich gerecht werden vor Gott? Und da haben wir eben diese Aussage, allein durch Christus. Wohin zielt das? Mit was ist das für ein Gedanke, der da im Vordergrund steht? Es ist natürlich zum einen, oder ganz kurz kann man das beschreiben letztendlich mit diesem Begriff Mittlerschaft. Ihr wisst, was ein Mittler ist, oder? Es gibt zwei Parteien, sage ich mal. Hier ist Partei 1, hier ist Partei 2. Und die sind erstmal, stehen die einander, sind diesen getrennt voneinander. CDU, SPD, da gibt es keine Gemeinde, also ja, zur Not dann, ja. Aber so prinzipiell, da gibt es eine klare Grenze und die sind voneinander, okay. Und wenn die dann zusammen arbeiten wollen, dann braucht es Vermittler, ja, dann braucht es Leute, die eine Verbindung herstellen und die das zusammenknüpfen. Also das bedeutet das Thema Mittlerschaft. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber ich habe es jetzt immer so genommen. Mittlerschaft. Und das zielt natürlich in allererster Linie ganz klar. Es gibt keinen anderen Weg als Christus zu Gott. Das ist zum Ersten natürlich auf andere Religionen auch gerichtet. Wir haben 1000 Angebote heute. Und ganz oft wird heute natürlich auch behauptet, viele Wege führen nach Rom, sozusagen, ja. Oder alle Wege, ja, letztendlich alle, die, ich glaube, das hat sogar der Papst Franziskus in einer Botschaft, klar, jeder ist auf einem anderen Weg unterwegs, aber was uns alle verbindet, das ist die Liebe und so, also es ist schon krass. Was wir dagegen halten, ist, dass wir sagen, nein, allein Christus. Ja, ihr kennt ganz genau diese Stelle, die werde ich gar nicht mal mit euch aufschlagen, weil ihr sie schon so gut kennt. Johannes 14, Vers 6. Was steht da geschrieben? Wir kennen es, gell? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist gut, ja? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist sehr ausschließend, das ist sehr exklusiv. Also Jesus behauptet, schaut mal, ich, der hier stehe und der ich euch jetzt das verkündige, ich bin der Einzige, ich bin die einzige Tür, ich bin das einzige Brot auf dieser Erde, ich bin der einzige Hirte. Schickt mal Schafe los, die sollen an ein Ziel kommen. Sagt, auf nach Stuttgart. Wie viele Schafe werden ankommen? Ja, Stuttgart, vielleicht verläuft sich eins, ja. Aber sagen wir München vielleicht, das ist ich, ja. Das ist hoffnungslos. Es ist hoffnungslos. Und so sagt Jesus, ich bin der Einzige. Und Jesus sagt das nicht, weil er so stolz ist, sondern weil es stimmt, weil es die Wahrheit ist. Also das ist die erste Blickrichtung natürlich, in die das geht, aber damit will ich mich heute nicht arg befassen. Und das war auch nicht das war so sehr, was Luther oder die Reformatoren damals so hauptsächlich beschäftigt hat. Das ist ein Teilaspekt natürlich davon, aber worum es viel stärker geht, ist innerhalb des sogenannten Christentums, dass dieses Thema eine große Rolle spielt, allein Christus. Warum? Also es ist so, dass wenn wir nochmal zurückgehen in die damalige Zeit, in die ganze Gesellschaft war von der Religion, insbesondere von der katholischen Kirche natürlich beherrscht, und da hat sich mit der Zeit aus diesem, es ist einfach ein Evangelium, ja, es ist immer so ein bisschen, muss vorsichtig sein, das zu sagen, es ist nicht simpel. Es ist eigentlich so hoch, das kann eigentlich keiner so richtig begreifen, ohne dass Gott es zeigt. Und doch auf der anderen Seite ist es einfach und klar. Aber aus dem Einfachen wurde ein riesiges System entworfen. Wir haben das schon mit der Zeit, mit ein paar PowerPoints habe ich euch das schon ein bisschen gezeigt. Heute will ich euch einfach nur ein Bild zeigen, wo wir ein bisschen sehen, wie das ganze System aufgebaut war damals. An Leuten und an Ämtern und wie auch immer. Wir haben natürlich ganz oben Gott stehen, der erste Allerhöchste, ja, Gott bestehend aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann geht die Rangfolge nach unten. Was wir da drunter unter Gott finden, ist Maria, ja, als die Heiligste aller Heiligen sozusagen. Danach kommen alle Heiligen, das Heilige, das sind eben ganz, ganz verschiedene Menschen, haben sich ein ganzer Haufen daran gesammelt. Und da gibt es natürlich welche, die noch bedeutender sind als andere. Was ist die Apostel, sind natürlich bedeutender als jetzt, was weiß ich, irgendeiner, der halt auch heilig gesprochen worden ist. Ja? Also so ist die Rangfolge. Und dann haben wir die Grenze, wo sich Himmel und Erde trennt. Die Heiligen, die sind im Himmel. Die werden ja erst, nachdem sie gestorben sind, heilig gesprochen. Ja, erst dann sind sie Heilige. Und dann kommt eben der Papst, das ist der Stellvertreter Christi auf Erden, ja, also der ganz oben steht. Danach kommen die Kardinäle, die letztendlich den Papst dann wählen. Ja, sehr, sehr ranghohes Amt, sage ich mal. Dann gibt es die Erzbischöfe, dann gibt es die Bischöfe, dann gibt es die Dekane, dann gibt es die Priester, dann gibt es bei den Priestern die Pfarrer, ein Kaplan und ein Vikar, die auch nochmal einander so untergeordnet sind. Dann gibt es noch die Diakone und dann haben wir wieder eine dicke Linie übrigens, die ist wichtig, ja. Und dann haben wir die dicke Linie und dann kommen die Laien. Dann kommen wir. Ah, jetzt zähle mich mal dazu. Ja, also dann kommt das einfache Volk. Ja. So, also ich meine, das ist eine große Kirche, kann man sagen, kann man auch gewisse Hierarchien entwickeln. Vielleicht kann man ein bisschen jetzt wieder Licht machen, sonst denkt der ein oder andere, vielleicht war die Nacht kurz, ich weiß nicht. Also so kann man denken, ja, die katholische Kirche ist über die ganze Zeit hin gewachsen, dann entstehen auch große Hierarchien. Der Punkt ist der, hier geht es nicht einfach nur darum, jetzt um Autorität, wer jetzt für die Kirche bestimmte Gesetze vielleicht festlegen kann oder gewisse Ordnungen, darum geht es nicht allein. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, sondern es geht, um letztendlich zu Gott in den Himmel zu kommen, brauchst du den ganzen Apparat, okay? Du kannst nicht einfach, es geht nicht ohne. Warum geht es nicht ohne? Ich erinnere euch an den Gedanken, der dahinter steht. Der Gedanke ist, dass wir eine Pflicht und eine Aufgabe haben, zu unserer Rettung und zu unserem Heil mitzuwirken. Gott schenkt einen gewissen Teil an Gnade, aber jetzt bist du aufgefordert, mitzuarbeiten und mitzuwirken, diese Gnade zu vermehren. Okay, und wie kann man das tun? Ich habe es immer wieder erwähnt, auf der einen Seite sind das eben die guten Werke, aber es gibt auch bestimmte Heilsmittel, durch die man seine Gnade vermehren kann und durch die man seine Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, direkt in den Himmel zu kommen, ohne den Umweg übers Fegefeuer zu nehmen. Was sind das für Heilsmittel? Habt ihr sowas davon schon mal gehört? Heilsmittel, es gibt ein anderes Wort dafür, Sakramente. Ja? Davon gibt es in der katholischen Kirche 7 verschiedene. Kennt ihr welche? Ich frage einfach mal. Wenn ich jetzt so oft frage, dann dürft ihr antworten. Abendmahl, Eucharistie heißt bei Ihnen, ja. Genau, das ist eins. Was noch? Heirat, ja, ganz interessant, gell? Ehe. Beichte. Also Beichte, Taufe, was hatten wir noch? Kommunion, genau, also die Firmung. Haben wir noch eins vergessen? Krankensalbung ist auch noch eins. Also 7 verschiedene. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist, indem du diese Priesterweihe, hatten wir es? Priesterweihe hatten wir noch nicht. Also ganz verschiedene Dinge, die du durchführst, zum Teil einmalige, zum Teil auch welche, die sich wiederholen. Abendmahl oder Eucharistie, etwas, was sich permanent wiederholt. Das andere sind eher einmalige Sachen. Dadurch, dass du diese Dinge durchführst oder über dich ergehen lässt, bekommst du automatisch quasi Gnade gutgeschrieben. Ja? Das sind Sachen, die in sich wirken. Das ist wie wenn du eine Murmel auf die Bahn oben legst und wenn die loslässt, dann läuft die und dann bewirkt sie das alles und kommt am Ziel an. Okay? Da braucht es nichts weiter. Du musst es einfach nur durchführen und dadurch bekommst du Gnade. Der Punkt ist nur der, diese Sakramente, da kannst du nicht einfach gehen und sagen, wir feiern jetzt mal zu dritt Abend mal geschwind. Das geht nicht. Dazu brauchst du jemand. Wen brauchst du dazu? Okay, den ganzen Apparat brauchen wir dazu. Um diese Sakramente auszuteilen, um diese Gnade weiterzugeben, brauchst du diese ganzen Menschen. Also insbesondere dann meistens den Priester, ja. Für andere Aufgaben braucht es dann andere in dieser ganzen Rangfolge. Und daraus merken wir schon, oder? Da besteht eine starke Abhängigkeit von den Laien, von all diesen Leuten da. Weil wenn die Sakramente nicht austeilen, dann sieht es schlecht aus mit Gnade. Also wir merken, da entsteht eine starke Abhängigkeit und letztendlich, weiß nicht, ob die sich so bezeichnen würden, aber letztendlich ist es nichts anderes als Mittler, oder? Vermittler. Sie sind Leute, die Gnade von Gott an Menschen vermitteln, oder? Da liegt das Problem. Da liegt das Problem. Am deutlichsten ist es natürlich bei dem Allerobersten, ich habe schon vorher gesagt, er nennt sich Stellvertreter Christi auf Erden. Das müssen wir sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Was das heißt. Da sagt ein Mensch von sich, ich bin, also ein Stellvertreter, was macht der? Ja? Der Eigentliche ist nicht da und ich mache alles so, wie er es eigentlich machen würde. Ja? Habt ihr eigentlich im Prinzip dieselbe Autorität? Ich kann, ja, ich, natürlich bin ich ihm letztendlich irgendwo unterstellt, aber ist leider nicht da, jetzt müsst ihr alle nach meiner Pfeife tanzen. Oder was er, wie er auch genannt wird, ist oberster Brückenbauer der Welt. Oder oberster Brückenbauer der Welt. Was ist ein Brückenbauer? Ein Vermittler, oder? Genau dasselbe wieder. 2 Parteien, ein Ufer ist hier, ein Ufer ist da. Wer ist die Brücke? Papst. Wie wird er angesprochen? Weiß jemand, wie er angeredet wird? Wenn du zum Papst kommst, sagst du, hey Papst. Deine Heiligkeit? Oh ja, genau. Entweder Heiligkeit oder Heiliger Vater. Boah, da schüttelt es einen fast, oder? Heiliger Vater. Ihr Lieben, wir bewegen uns auf einem Grund, wo ich, nicht, dass ich Spaß daran habe, aber das ist, wir müssen wissen, das ist nicht einfach nur so, der denkt halt ein klein bisschen anders als ich. Ihr Lieben, Heiliger Vater, es ist, gibt es einen Stellvertreter Christi auf Erden? Ja, der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe weg und ich sende jemand, oder, an meiner Stelle. Lasst euch nicht verweist zurück. Aber von wem spricht er? Spricht er vom Papst? Johannes 16 sagt er, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann sagt er im Vers 13 weiter: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Okay, wir haben einen Stellvertreter, aber das ist der Heilige Geist, nicht irgendein Mensch. Sehr, sehr wichtig. Dann haben wir eben das gesehen, neben den irdischen Mittlern und neben dem Ganzen gibt es eben noch die, die da drüber stehen. Das sind die Heiligen. Ja? Was sind Heilige? Das sind Leute, die sich durch einen außergewöhnlichen Lebenswandel ausgezeichnet haben in ihrem Leben. Also, die haben nicht nach der Arbeit haben die ihre Füße hochgelegt und Fernsehen geschaut, sondern sind gegangen und haben anderen Leuten gedient, haben sich aufgeopfert, haben einfach ein sehr erstaunenswertes Leben geführt. Heute werden sie dann häufig eher so als Vorbilder bezeichnet, aber in Wahrheit geht es bei weitem darüber hinaus. Es ist nicht einfach nur irgendein Vorbild. Ja. Woran sieht man das? Heilige werden regelrecht verehrt, oder? Kannst in die Kirchen hineingehen, wo auch immer, findest du Statuen, findest du nicht nur das, sondern so extra Feiertage, die dafür eingerichtet werden. Und darüber hinaus, und das sprengt es für mich, dass zu ihnen gebetet wird. Heilige werden angebetet. Zu ihnen wird gebetet. Habt ihr euch die Frage gestellt, warum man das macht? Ich meine, man kann doch zu Gott beten, oder? Warum betet man zu Heiligen? Was ist da der Gedanke dabei? Können die Heilige einem irgendwie direkt helfen? Nein, das ist nicht der Gedanke. Es geht wiederum um eine Fürsprache und um eine Mittlerfunktion. Diese Leute, die sind jetzt näher bei Gott, oder? Sie haben Himmel, ja, also sind sie näher bei Gott. Und außerdem, dadurch, dass sie sich so ausgezeichnet haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott ihr Gebet erhört, viel höher, als dass er dein Gebet erhört. Versteht ihr, was da für ein Gedanke dahinter ist? Ich leiste viel zu wenig, ich bin viel zu gering, ich bin viel zu klein, aber da gibt es die Profi-Heiligen. Wenn die für mich beten, dann sieht es wesentlich besser aus. Seht ihr, worauf das alles gründet, worauf das alles steht? Das gründet immer letztendlich darauf, dass du arbeiten musst und dass du dein Heil erwirken musst, dass du es erkämpfen musst. Seht ihr, es ist immer die gleiche Wurzel und das hängt alles so eng zusammen, dass du nicht sagen kannst, das kannst du nicht auseinanderziehen. Aber wenn du da einmal eine falsche Entscheidung triffst und lang genug wartest, dann kommst du irgendwann da raus. Und der Höhepunkt ist natürlich Marienverehrung. Ja, kennt es, das Ave Maria. Da wird eigentlich ein Bibeltext, der tatsächlich zu Maria gesagt wird, wird hergenommen und wird benutzt, um zu ihr zu beten. Ja, also im Rosenkranzgebet ist es, glaube ich, tatsächlich so: Du betest ein Vater Unser und 10 Ave Maria. Überleg mal allein vom Gewicht, hä? Wahnsinn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, das heißt übrigens gesegnet, und gebenedeit, also gesegnet, ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das ist ein Ausbund, ihr Lieben, von Irrlehren, von Götzendienst. Dass ich so hart sagen muss, tut mir leid. Aber es ist etwas, wo sich die Nackenhaare einem sträuben. Okay, aber lasst uns da nicht zu lange aufhalten. Ich wollte euch nur sagen, das war die Situation damals und sie ist heute im Wesentlichen nicht anders mit der katholischen Kirche. Ich will auch nichts sagen, dass Maria irgendwie eine besonders schlimme Sünderin gewesen wäre oder ein besonders schlimmer Mensch, ganz im Gegenteil. Aber wisst ihr, wir haben diejenigen, die in der Bibel lesen, dabei sind, wir haben doch Johannes 5 gelesen, dabei ist mir was aufgefallen. Johannes 5, da es ist so interessant, wie Jesus zu den Pharisäern spricht dort und zu ihnen sagt, in Kapitel 5, Vers 45, sagt er: Ihr Lieben, denkt
denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Also ich werde es nicht machen. Aber da ist einer, der euch verklagt. Wisst ihr wer? Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wisst ihr, was die später zu dem Blindgeborenen sagen, als der geheilt worden ist? Ja, du bist der Jünger von Jesus. Wir sind Moses Jünger. Ja? Also sie waren absolut stolz auf Mose. Das war ihre Lichtgestalt. Wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Wenn ihr später vor Gott sein werdet, da wird einer auf der Anklagebank sitzen, der euch verklagen wird. Wisst ihr, wer das ist? Mose. Auf den haben wir doch unsere Hoffnung gesetzt und jetzt verklagt er uns. Ich denk, das ist genau dasselbe mit Maria. Sie ist heilig gemacht worden durch ihren Glauben an Christus, wie alle anderen auch. Aber das, was daraus gemacht wurde, genauso gut könnte man sagen, sie wird euch am Ende verklagen. Sagen, aber wir haben doch unsere Hoffnung auf sie gesetzt. Ja, eben deswegen. Eben deswegen. Aber die Menschen, die haben immer so eine Tendenz, etwas Gutes zu nehmen und Götzendienst daraus zu machen. Kennt ihr so ein Beispiel aus der Schrift? Zurück. 4. Mose. Volk Israel wird von Schlangen gebissen als Gericht von Gott. Was macht Mose? Er richtet etwas auf, oder? Ein Pfahl mit einer bronzenen Schlange da drauf. Dann heißt es, jeder, der die anschaut, wird gerettet werden. War auch so. Wisst ihr, was später daraus gemacht worden ist? Ha? 2. Könige, Kapitel 18. 2. Könige, Kapitel 18. Hiskia, ein König von Juda, tritt gerade seine Herrschaft an. Dann heißt es, Kapitel 18, Vers 4. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus. Und schaut mal, und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Warum das? So ein schönes Erinnerungsstück. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Seht ihr, was der Mensch macht? Er nimmt etwas Wunderbares und etwas Herrliches, was ein Bild ist auf Christus. Und was macht er? Er macht ein Götzen daraus. Das ist. Und deswegen brauchen wir in den Punkten Klarheit. Nicht sagen, oh ja, der eine, der nimmt halt dieses Teil und verneigt sich halt davor. Es ist so was Gutes gewesen damals. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir Klarheit haben. Was sagt die Schrift? Also, wir wollen uns vor allen Dingen auf die Schrift konzentrieren. Gibt es das, dass die Schrift zu uns sagt, dass wir... dass es da Vorbilder gibt und dass wir sogar auf diese Vorbilder schauen sollen. Gibt es das oder nicht? Gibt schon, gell? Können wir ein paar Stellen dazu aufschlagen. Ich werde es einfach mal rausnehmen, weil wir die ein paar Mal schon angeschaut haben, aber das gibt es also Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7, wer das aufschlagen will und nachschauen will. Philipperbrief 3, Vers 17. 1. Timotheus 4, Vers 12, habe ich nur drei aufgeschrieben. Aber bei all dem, dass Vorbilder richtig und dass Vorbilder gut sind, vier Schwierigkeiten oder vier Probleme, die ich bei dieser Haltung sehe oder die Reformation da drin gesehen hat auch und darauf geantwortet hat mit diesem Satz, allein Christus. Was ist das Problem? Also in dem ganzen Ding, was wir da angeschaut haben. Das erste Problem. Überhöhung von Menschen. Menschen werden auf einen Platz und auf eine Stelle gehoben, wo sie nicht hingehören. Wie gesagt, das ist stark verwurzelt in diesem Gedanken der Werkegerechtigkeit, der persönlichen Leistung. Menschen haben was Riesiges geleistet im Glauben, haben ganz toll gelebt und jetzt muss man die Preisen verherrlichen, ja, fast. Was sagt uns die Schrift, ihr Lieben? Allein von dem Begriff her, Heiliger, haben wir schon immer wieder betrachtet, oder? Fast jeder Brief, den wir anfangen zu lesen, wer wird als Heiliger angesprochen? Du, ich, wir als Gemeinde. Aber es gibt doch schon manche, die heiliger sind als andere, oder? Ihr Lieben, im Neuen Testament gibt es so eine Unterscheidung nicht. Wer einer der prädestiniert wäre? Ein besonders Heiliger zu sein. Paulus, oder? Wie bezeichnet er sich selbst? Ich, der dich der größte von allen Sündern bin. Ihr Lieben, wir sind heilig, allein dadurch, dass wir heilig von Gott gemacht worden sind. Was du dazu beiträgst, das ist, wenn lächerlich ist, kein Begriff dafür. Es ist allein das Entscheidende, was Christus gewirkt hat, was er gemacht hat und dass wir in ihm sind. Das ist das allein Entscheidende. Diese Nuancen, die es dann da geben mag und wo Gott einen unterschiedlichen Lohn dann geben wird am Ende, das sind Feinheiten, ihr Lieben. Aber Heilige sind wir alle. Nicht wegen uns, wegen Christus. Ganz wichtig. Biblische Autorität bestätigen wir. Gott setzt Menschen ein, er setzt Hirten ein, er setzt Diakone, also Diener ein. Was wir absolut verneinen, ist, dass wir diese Menschen in irgendeine Position erhöhen, wo sie nicht hingehören. Nochmal Johannes 5. Was steht da in dem Vers vorher geschrieben? Das ist nämlich ein riesiges Problem, das damit zusammenhängt. Jesus sagt zu ihnen, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Ihr Lieben, das steht so stark in Konkurrenz miteinander. Ob ich für meine Ehre und für mein Ansehen und für meine Hierarchie arbeite oder ob ich allein auf Christus schaue. Es ist eine... Wir haben in unserem Gebäude, haben wir oben das Dach. Soli Deo Gloria. Was heißt das nochmal? Was ist Gloria? Herrlichkeit. Ehre. Deo, das Deus, das ist Gott. Allein Gott die Ehre. Wenn wir dieses ganze System hier aufbauen, gewollt oder nicht gewollt, sei dahingestellt, gewollt oder nicht gewollt, aber Gott wird seiner Ehre und seiner Alleinstellung beraubt, weil da gibt es noch den und da gibt es noch den und da gibt es noch den. Ja. Wir haben vorher gesungen, du bist würdig, oder? Das ist ein Zitat aus Offenbarung Kapitel 4. Habe ich noch kurz rausgesucht. Offenbarung Kapitel 4. Das ist so wichtig. Kapitel 4, Vers 9. Das ist ein Blick zum Thron hin. Und es ist so. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagen geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und so redet doch die ganze Schrift, oder? Allein, das ist so leicht heutzutage, ja. Suchfunktion eingeben, Name Maria. Kommt vielleicht allein der Name jetzt, ja, manchmal steht vielleicht Mutter, seine Mutter oder so, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt, aber allein der Name Maria in Bezug auf die Mutter von Jesus, da gibt es andere, die noch Maria hießen, aber allein so, wo sie gemeint ist, 18 Mal ungefähr im Neuen Testament. Wisst ihr, wie oft Christus oder wie der Name, habe Jesus eingegeben, wisst ihr, wie oft das vorkommt? Hunderte Male. Was ist das? Allein davon merkt man irgendwie ein Gewicht, oder? Ihr Lieben, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Oder Lukas-Stelle lassen wir weg. Matthäus Kapitel 23 schlagen wir auf. Matthäus Kapitel 23. Ich lese ab Vers 6 los, bis ich angekommen bin, sind die meisten auch dann da. Da redet Jesus auch über die Pharisäer, er sagt zu ihnen, sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, Wisst ihr, wie man die ganzen, da gibt es für jeden Einzelnen in der Rangfolge, den musst du mit Eminenz ansprechen oder, wie gesagt, ja, Heiliger Vater, den Papst. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr aber alle seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ist klar? Da gab es eine Gemeinde, die auch so eine Tendenz hatte, Menschen zu überhöhen, oder? Korinther? Kapitel 1, Kapitel 3? Was haben sie gemacht? Ah, Paulus, ich bin ein Pauliner. Ich bin aber ein Apollos. Ich gehöre zu Apollos, ja? Und ich aber zu Petrus. Was sagt Paulus? Hat Werbung gemacht, oder? Dass die Leute ihn wählen. Er sagt, wir sind alle Diener. Wir sind alle Diener. Um wen geht es? Es geht um Gott. Gott ist derjenige, der gießt und der das Wachstum schenkt. Es geht um ihn. Christus ist das Fundament. Als weiser Baumeister sagt er, habe ich euch Christus hingelegt. Und den will ich unter euch wissen, sonst nichts. Ist so klar, so eindeutig. Zweiter Punkt, zweites Problem. Also erstes Problem, Menschen werden völlig überhöht und eine Position, wo sie nicht hineingehören. Das ist allein Gottes Position. Zweiter, aus diesem Grund werden auch nirgendwo in der Bibel Menschen, wird nirgendwo zu Menschen gebetet, oder? Habt ihr das irgendwo beobachtet? Was hält die Bibel davon, bei Verstorbenen Hilfe zu suchen? 5. Mose, Kapitel 18. 5. Mose, Kapitel 18. Wisst ihr, und da, man ist so in seinem ganzen System drin, dass man gar nicht merkt, wie Jesus sagt, um eure eigenen Überlieferung willen übertretet ihr das Gesetz Gottes. Ihr habt so ein tolles System euch gebaut, und dann übertretet ihr aber Gottes, was Gott gesagt hat. Kapitel 18, Vers 9 sagt er, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer oder Beschwörer, ein Totenbeschwörer, ja, oder Magier oder Bannsprecher, ja, oder hier, dann kommt es, Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Und es gab einen, der zu einem Toten gebetet hat, oder? Saul, oder? In seiner dunkelsten Stunde. Da, wo er eigentlich alle vorher vertrieben hat aus dem Land, in seinem tiefsten Punkt, kurz bevor er stirbt, sucht es selber. Letzten Endes wiederum ist es Götzendienst. Nirgendwo finden wir einen Anhaltspunkt, eine Grundlage, zu irgendjemand anders zu beten als zu Gott allein. Und das ist der dritte Punkt. Gleichzeitig, wenn wir das machen, zu Menschen zu beten, ist es eine Verachtung dessen, was Christus erwirkt hat. Was hat Christus erwirkt? Vorher war da ein Zelt. Und in diesem Zelt war etwas ganz, ganz klar. Was war ganz klar? Da gab es Abtrennungen verschiedenster Art. Und es wurde immer wieder etwas signalisiert. Was? Hier ist kein Zugang für dich. Vorhang, Zelt, Wand, Stopp, Vorhof, außen, draußen bleiben. Was hat Christus jetzt gemacht? Das ist unsere grundsätzliche Position. Das ist gar keine Frage. Aber was hat jetzt Christus gemacht? Ich sage mal Volksbank, Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat den Zugang zum Vater frei gemacht. Versteht ihr das? Wir können vor den Vater selbst treten. Geheiligt, gereinigt, mit einem guten Gewissen. Warum? Weil wir so ein heiliges Leben geführt haben. Weg mit unserem heiligen Leben. Wegen Christus. Wegen Christus. Auch hier ganze Bandbreite an Stellen, die wir querlesen könnten im Neuen Testament. Aber Epheser, schlagen wir nur ganz kurz auf. Epheser Kapitel 2, Vers 18. Da geht es um ein ganz großes Thema, aber ein Aspekt, was Christus gewirkt hat durch seinen Tod am Kreuz, ist hier beschrieben. Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, und das, damit meint er Juden und Heiden, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist, nicht durch einen Würdenträger, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wir haben den Zugang zum Vater. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 12, ein bisschen nur weiter. Das ist, lesen wir so. In ihm, das ist in Christus, haben wir Freimütigkeit und Zugang. Zugang wohin? Zum Vater wiederum. Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Seht ihr? Sola Scriptura, Sola Christus, Solus Christus. In ihm, wenn wir in Christus sind, dann können wir freimütig. Was ist freimütig? Freimütig ist ohne Angst, ist mutig, ist tollkühn fast. Ja. Wo soll andere sagen, wie kann er das? Wie kann er das wagen? In Christus, durch den Glauben. Zugang in Zuversicht. Es ist so etwas Wunderbares und so eine große Tür, die Gott uns in Christus geöffnet hat und gesagt, ihr dürft jetzt zu mir kommen. Frei. Durch diesen einen Mittler. In wem nochmal? Hier steht nicht einfach, ihr könnt kommen, wie ihr Lust habt. Hier steht in ihm, in Christus. Das ist entscheidend. Aber in ihm haben wir Zugang. Und wenn wir wiederum auf Menschen zurückgreifen und unsere Hilfe und Zuflucht bei Menschen suchen, dann verachten wir das, was Christus gewirkt hat. Das ist wie, wenn ich meinem Sohn ein Motorrad schenke, wenn er größer geworden ist irgendwann. Ja, ich schenke ein Motorrad. Er sagt, nein, ich fahre lieber mein Dreirad weiter. Hey, was ist das? Was ist das? Und der letzte Punkt, in Bezug auf unser Verhältnis zu Gott gibt es nur einen Mittler. Und die Bibel ist so klar. Ihr kennt das, diese berühmte Stelle, Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 4. Ihr könnt gleich die nächste Stelle aufschlagen, wenn es euch durcheinander bringt. Ich lese nur ganz kurz diese Antwort. Und es ist so deutlich, 4 Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wie viele andere Namen? Keiner. 1. Timotheus möchte ich noch mit euch anschauen, wo es, denke ich, auch sehr, sehr, sehr deutlich herausgestellt wird. 1. Timotheus, Kapitel 2. Und die Zeit, die ist uns schon wieder davon gelaufen. Wir müssten eigentlich hier, damit wir die Bedeutung von dem verstehen, müssen wir eigentlich ein bisschen Zeit nehmen. Weil es ist ein Text, der viele Gedanken auch hervorruft und unterschiedliche Meinungen. Aber okay, wir lesen es. Kapitel 2. Vers 1, 1. Timotheus 2, Vers 1. Er sagt so, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Paulus ermutigt hier für Leute er sagt erstmal für alle Menschen zu beten. Hier ist schon für mich wichtig wieder. Meint er hier jeden einzelnen Menschen? Ist dein Job und Aufgabe ein Telefonbuch? Zück, dann bete für den. Meint er das? Glaub nicht, oder? Aber er sagt ohne Einschränkung, also wir beten für für alle Menschen. Und da, was pauschal kannst du dann wie für alle beten? Herr, bitte rette alle Menschen auf dieser Erde. Okay, schön. Sehr konkret, sehr konkret. Was er sagen möchte ist, schließt in eure Fürbitte, schließt bitte von vornherein keinen aus. Warum denn nicht? Er zählt dann hier auf, für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, die erwähnt er hier besonders, ja, als eine von diesen Gruppen, wo da ein gewisser Vorbehalt wohl da war, ja. Für die sollen wir beten, die so komische Gesetze erlassen, die Götzendienst auch betreiben. Und Paulus sagt, betet für alle. Okay. Sagt, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch hier wiederum sage ich, meint er, dass Gott will, dass jeder einzelne Mensch zum Glauben kommt? Oder bedeutet es, das Heil Gottes schließt nicht von vornherein jemand aus und sagt, ah, die Afrikaner, für die nicht. Und die, für die Asiaten, ah, für die auch nicht so richtig, nur für die Europäer. Oder nur für Menschen mit einem Gehalt unter 4.000. Oder nur für Männer und nur für Frauen. Versteht ihr, was ich meine? Wir Menschen, wir machen immer irgendwelche Grenzen. Und sagen, ah, für die? Nee, für die nicht. Er sagt, nein, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist der Punkt? Er sagt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er sagt, es gibt nämlich nur einen Mittler. Es gibt nur einen Mittler. Es gibt nur Christus. Sie können es nicht anders finden zu Gott. Es gibt nur einen Mittler. Deswegen ist er, und der ist für alle da. Da ist keiner von vornherein ausgeschlossen. Einfach nur, weil er schwarz ist oder weil er weiß ist. Oder weil er keine Haare hat oder weil er Haare hat. Weiß es ich? Denn einer ist Gott und einer ist Mittler. Und in diesem Zusammenhang betont er es. Er sagt, es gibt nur einen Mittler. Es gibt nur einen, der dazwischen ist, der das verbindet. Es ist ein Gott und ein Mittler. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab für alle, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Das ist Lehre der Nationen, in Glauben und Wahrheit. Es ist hier so sehr, sehr, sehr deutlich herausgestellt. Und ich möchte es einfach betonen, ihr Lieben. Für unser Heil brauchen wir nichts und niemand anders als allein Christus. Bitte, bitte, darf ich es euch sagen? Bitte prägt es euch ein. Lasst euch von niemand etwas anderes weismachen. So logisch und klar das auch klingen mag, es ist allein Christus. Es ist wichtig. Übrigens, die Schrift lehrt uns auch, was Gott davon hält, wenn man seinen einzigen Mittler in Frage stellt. Nur ganz kurz mit den Gedanken zurück, wiederum, 4. Buch Mose, Kapitel 1 bis Kapitel 12. Kapitel 12, es gab einen, der eine herrliche Veranschaulichung dieser Mittlerfunktion war. Wer war das? Mose. Haben wir eine Bibelstunde betrachtet, ja. Mose. Dieser Mose wird in Frage gestellt bei einer von Aaron und von Miriam. Was sagen sie? Ja, hat Gott allein zu Mose geredet? Hat er nicht auch zu uns geredet? Was ist die Folge dann davon? Aussatz. Also Gott macht sehr, sehr klar, was er davon hält, wenn man diese Alleinstellungsfunktion von seinem Mittler in Frage stellt. Niemals bitte, niemals machen. Welche Rolle spielt das für uns? Und da will ich das jetzt mit euch verknüpfen, weil ich hoffe, dass es für keiner jetzt, keinen ich von euch überzeugen muss, dass es tatsächlich so ist. Ich hoffe, dass es für einige Klarheit verschafft hat und dass es uns gefestigt hat in dem, was wir denken und glauben. Aber hat es einen Bezug zu uns und gibt es Gefahren, auch für uns, Fehler zu begehen? Fangen wir an. Gibt es bei uns Tendenzen, Menschen zu überhöhen und in eine Position hereinzustellen, wo sie nicht hingehören? Kann passieren oder nicht? Gibt es sowas wie Lieblingsprediger? Gibt es schon, gell? Welche Stellung können die mit der Zeit einnehmen? Gibt es Menschen, die für euch und für euren Glauben sehr, sehr wichtig sind? Ihr würdet zwar zu diesen Leuten vielleicht niemals beten, aber wie stark hängt dein Glaube von einzelnen Menschen ab? Prüft euch selber bitte. Das ist eine wichtige Frage. Denn diese Menschen, egal was passiert, auf mich wäre wahrscheinlich wenig Hoffnung setzen, sage ich mal, aber ich sag mal, oder von mir hängt wahrscheinlich nichts wirklich ab, aber wenn Gott Verantwortliche, die hier da sind, den Dienst tun, von heute auf morgen wegnimmt, was ist dann mit eurem Glauben? Nicht jetzt wegen mir, wegen anderen Menschen, die wichtig sind für euer Glaubensleben. Da gibt es welche, die euch geprägt haben. Da gibt es welche, die einen Einfluss haben bei euch. Wenn Gott sie wegnimmt, was ist dann? Wenn sie, wie auch immer, fehlen, in irgendeine Sünde fallen, was passiert mit dir? Was macht das mit dir? Ihr Lieben, das ist so wichtig zu wissen, woran und an wem unsere Zuversicht und unser Glauben hängt. Ihr Lieben, allein Christus. Und dann kommt 10.000 Jahre nichts. Dann kommen Menschen, die wichtig dann natürlich sind für unser Leben. Wir sind nicht unabhängige, autonome, so für sich, jeder alleine, hängt nur an Christus, mit einem Rest nichts zu schaffen. Wir sind Menschen, nichtsdestotrotz wichtig. Frage: Du hast den freien Zugang zum Vater. Christus hat das für dich erwirkt. Du nutzt keinen anderen. Aber nutzt du den? Nutzt du den freien Zugang? Schätzt du das wert? Ist das für dich etwas Besonderes, dass du zu Gott kommen kannst? Ja, zu Gott kann man ja immer kommen. Ja, es ist richtig. Aber wie herrlich und wie wunderbar ist das? Und die wichtigste Frage eigentlich: Hat Christus wirklich in deinem Leben einen Platz, an den nichts und niemand anders herankommt? Das ist die allerwichtigste Frage. Hat Christus in deinem Leben einen Platz, wie 1. Petrus sagt, haltet den Christus in euren Herzen heilig. Da gibt es einen Laden, es sind ganz viele Sachen da drin und jedes hat seinen Platz, aber da gibt es ein Ding in der Mitte. Wenn jemand reinläuft, der stolpert fast darüber. Da steht Christus drauf. Ihr Lieben, das muss jeder für sich prüfen. Wenn man so mein Leben durchleuchtet, sagen wir Christus. Ja, an Christus geht nichts vorbei. Du kannst, egal wo du von meinem Leben reinkommst, immer stolperst du gleich über Christus. Das bedeutet allein Christus. Nicht irgendein, ja, das ist gut, das unterschreiben wir. Das bedeutet allein Christus. Es geht noch einiges zu sagen, aber ich würde es gerne einfach dabei belassen und das andere folgt an anderer Stelle. Und ich würde euch... Ja, ist eingeplant, dass wir ein Lied singen und danach nehmen wir es mit in die Gebetsgemeinschaft.